Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 6. November 2022, gleich dem 15. Auban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag zu Ehren von Märtyrer General Soleimani. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Teheran hatte Monate vor Ukraine-Krieg eine begrenzte Anzahl Drohnen nach Russland geschickt. Weißes Haus versucht, Bidens Bemerkung zum Regimewechsel in Iran zurückzunehmen. Und Revolutionsgarden starten erfolgreich Satellitenträger RM-100. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Teheran hatte Monate vor Ukraine-Krieg eine begrenzte Anzahl Drohnen nach Russland geschickt. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat die Medienkontroverse über die angebliche Unterstützung Irans für Russland im Ukraine-Krieg zurückgewiesen und versichert, dass Iran nicht gleichgültig sein wird, wenn bewiesen wird, dass Russland iranische Drohnen in dem Konflikt eingesetzt hat. In einem Gespräch mit Reportern am Samstag wies Amir Abdollahian erneut Behauptungen zurück, wonach Iran Russland Raketen und Drohnen für den Einsatz im Ukraine-Krieg geliefert habe. Unsere Beziehungen zu Russland basieren auf Nachbarschaft und gegenseitigen Interessen. Ich möchte hier betonen, dass der große Wirbel, den einige westliche Länder gestartet haben, wonach Iran Russland mit Raketen und Drohnen versorgt hat, um ihm im Ukraine-Krieg zu helfen, nicht richtig ist. Die Behauptungen über den Raketenteil sind völlig falsch und der Drohnenteil ist teilweise richtig, sagte er. Er fügte hinzu, dass Iran Russland Monate vor dem Krieg in der Ukraine eine begrenzte Anzahl von Drohnen zur Verfügung gestellt hatte. Wir haben uns mit dem Außenminister der Ukraine geeinigt, dass Kiew uns die Beweise zur Verfügung stellen sollte, falls sie irgendwelche Dokumente haben, die belegen, dass Russland iranische Drohnen in der Ukraine eingesetzt hat, erklärte er. Der iranische Außenminister gab auch bekannt, dass iranische und ukrainische Amtsträger vereinbart hatten, sich vor 2 Wochen in einem europäischen Land zu treffen. Kiew habe sich jedoch leider in letzter Minute entschieden, nicht an dem Treffen teilzunehmen. Der Grund war, dass die USA und einige europäische Länder, insbesondere Deutschland, der Ukraine gesagt haben, dass während wir, der Westen, das Drohnenproblem gegen Iran verwenden wollen, ihr in einem europäischen Land zusammen Kaffee trinken wollt, fügte er hinzu. Teheran hat die Behauptungen des Westens über die Lieferung von iranischen Waffen und Drohnen an Russland zum Einsatz gegen die Ukraine mehrfach aufs Schärfste zurückgewiesen und erklärt, Das Land unterhalte seit langem eine Verteidigungskooperation mit Moskau und strebe eine Lösung des Konflikts durch Dialog und Diplomatie an. Weißes Haus versucht, Bidens Bemerkung zum Regimewechsel in Iran zurückzunehmen. Ein hochrangiger Amtsträger des Weißen Hauses hat versucht, die jüngsten Bemerkungen von US-Präsident Joe Biden über die Befreiung Irans, die auf eine Drohung hindeuteten, einen Regimewechsel im Land voranzutreiben, zurückzunehmen und sagte, seine impulsiven Kommentare seien nicht als politische Erklärung gedacht. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, behauptete während einer Pressekonferenz am Freitag, dass Bidens Behauptung, der einen Tag zuvor sagte, wir werden Iran befreien, dazu gedacht war, unsere Solidarität mit den Demonstranten auszudrücken. Damit bezog er sich auf gewalttätige, vom Ausland gesponserte Randalierer, die in den letzten 45 Tagen tödliche Angriffe auf Strafverfolgungspersonal, normale Bürger sowie öffentliches und privates Eigentum verübt haben. Keine Sorge, wir werden Iran befreien, sie werden sich sehr bald befreien, platzte Biden bei einer Spendeaktion in Kalifornien für die Kandidaten der Demokratischen Partei vor den Zwischenwahlen am 8. November heraus. Auf die Frage, ob Bidens Äußerungen Washingtons Einschätzung widerspiegeln, dass die iranische Regierung kurz vor dem Zusammenbruch steht, gab Kirby zu, wir haben keine Anzeichen dafür. In einer Rede am Freitag wies der iranische Präsident Ebrahim Raisi Bidens aufdringliche Behauptung zurück, indem er den US-Präsidenten daran erinnerte, dass sich die Iraner tatsächlich vor 43 Jahren durch ihre islamische Revolution im Jahr 1979 vom amerikanischen Joch befreit haben, die den brutalen, von den USA eingesetzten Monarchen stürzte. Revolutionsgarden starten erfolgreich Satellitenträger Ra-M-100. Die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, starten erfolgreich den dreistufigen mit Festbrennstoff betriebenen Satellitenträger Ra-M-100. Ra-M-100, der erste von iranischen Wissenschaftlern hergestellte Satellitenträger seiner Art, kann bis zu 80 Kilogramm schwere Satelliten 500 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt in eine Umlaufbahn bringen. Das mit Feststoffen betriebene Erststufentriebwerk der Trägerrakete, das Anfang dieses Jahres Bodentests unterzogen worden war, hat am Samstag erfolgreich seinen ersten suborbitalen Raumflug absolviert. Das bedeutet laut IRGC-Vertretern, dass Ra-M-100 nun bereit ist, Nahid, einen vom iranischen Ministerium für Informations- und Kommunikationstechnologie hergestellten Satelliten, in naher Zukunft in die Umlaufbahn zu bringen. Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh, der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtdivision des IRGC und andere hochrangige Militärbeamte, überwachten den Flugtest des Satellitenträgers. Am Rande der Zeremonie sagte Hajizadeh, dass arrogante Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, alles tun, um den Fortschritt Irans zu behindern, und fügte hinzu, sie können die beeindruckenden Errungenschaften der Islamischen Republik Iran nicht ertragen. Hajizadeh betonte, dass die jungen Iraner die schwersten Sanktionen der Geschichte überwinden, um so große Erfolge zu erzielen. Iran werde den Weg des Fortschritts und der modernen Technologie fortsetzen, betonte der IRGC-Kommandant. Iran ist es in den vergangenen Jahren gelungen, verschiedene Satelliten herzustellen und ins All zu bringen, sowie verschiedene Träger zu starten. Afghanische Opiumproduktion ist seit der US-geführten Invasion 50 Mal höher. Der stellvertretende iranische Außenminister Ali Borelikhani gab bekannt, die Opiumproduktion in Afghanistan sei seit der US-geführten Invasion des südzentralasiatischen Landes im Oktober 2001 um das 50-fache gestiegen. Borelikhani machte die Bemerkungen auf einer internationalen Konferenz mit dem Titel »Das 21. Jahrhundert und eine Welt frei von amerikanischer Dominanz« in der Hauptstadt Teheran und erklärte, dass die Produktion von Opium aus Monsamen in Afghanistan nach dem Einsatz von US-Streitkräften dort dramatisch gestiegen sei. In letzter Zeit haben sich sowohl die Entscheidungen als auch die Aktionen der Amerikaner, wie ihre Präsenz in Afghanistan und im Irak, als ineffektiv und nicht konstruktiv erwiesen, sagte er. Vor der Invasion Afghanistans wurde die Opiumproduktion von den Taliban verboten, obwohl sie noch existierte. Den USA und ihren Verbündeten wurde vorgeworfen, die Opiumproduktion und den anhaltenden Drogenhandel in der Region gefördert und unterstützt zu haben. Nur ein kleiner Bruchteil der gesamten Opiumausbeute in Afghanistan wird vernichtet. Auch die internationale Gemeinschaft hat es seit dem verheerenden Militäreinsatz versäumt, die Heroinproduktion in Afghanistan einzudämmen. Es wird angenommen, dass Afghanistan mehr als 90% des weltweiten Opiumvorrats produziert, das dann zur Herstellung von Heroin und anderen gefährlichen Drogen verwendet wird, die in großen Mengen in die ganze Welt verschifft werden. Die Opiumproduktion verschafft vielen afghanischen Gemeinden ein Einkommen in einem ansonsten verarmten und vom Krieg heimgesuchten Land. Die berüchtigte Terroristengruppe IS in Afghanistan soll kürzlich die Opiumproduktion und den Opiumhandel übernommen haben. Kinder unter Tausenden von Flüchtlingen in einer gefängnisähnlichen Einrichtung in Großbritannien. Tausende Flüchtlinge, darunter auch Kinder, werden in einem Flüchtlingslager in England unter gefängnisähnlichen Bedingungen festgehalten, was zu Bedenken hinsichtlich der Behandlung von Asylsuchenden durch die britische Regierung geführt hat. Ungefähr 1600 Migranten, die nach der Überquerung des Kanals in kleinen Booten an der britischen Küste ankamen, werden in einem Zentrum auf dem Gelände eines ehemaligen britischen Luftwaffenstützpunkts in einem Dorf in Kent, Südostengland, festgehalten. Bis zu 4000 Flüchtlinge hielten sich diese Woche zeitweise dort auf, von denen einige Berichten zufolge einen Monat oder länger rechtswidrig festgehalten wurden. Die Überfüllung des Zentrums erreichte diese Woche einen Höhepunkt, nachdem Hunderte von Menschen aus einem anderen Verarbeitungszentrum für Migranten in der Nähe, das von Benzinbomben getroffen wurde, dorthin gebracht wurden. Nach Angaben unabhängiger staatlicher Inspektoren schlafen Familien auf Fußböden unter gefährlich überfüllten Bedingungen, die Brand- und Gesundheitsgefahren darstellen. Sie warnten vor dem Risiko von Krankheitsausbrüchen, nachdem Fälle von Krätze, Diphtherie und anderen Erkrankungen gemeldet wurden. Die oppositionelle Labour Party sagte, dass im vergangenen Jahr nur 4% der Asylanträge von Kleinboot-Ankömmlingen bearbeitet wurden, was bedeutet, dass mehr als 100.000 Menschen darauf warten, dass ihre Schutzanträge geprüft werden. Britische Spione bauen geheime Terrorarmee in der Ukraine auf. Berichten zufolge arbeiten britische Geheimdienstagenten daran, eine verdeckte terroristische Truppe in der Ukraine aufzubauen und auszubilden, die im Auftrag der Regierung von Kiew russische Ziele auf der Krim angreifen soll. Unter Berufung auf durchgesickerte Dokumente berichtete Grey Zone, dass britische Geheimdienstmitarbeiter ein Abkommen mit der Ukraine zum Aufbau der sogenannten Partisanen-Terrorarmee unterzeichnet hätten. Ihre Pläne sehen vor, dass die Geheimarmee Sabotage- und Aufklärungsoperationen auf der Krim durchführt. Genau die Art von Angriffen, die in den vergangenen Wochen beobachtet wurden, heißt es in dem Bericht. Letzte Woche sagte Russland, es habe einen massiven Drohnenangriff auf seine Schwarzmeerflotte vereitelt, der unter der Leitung britischer Spezialisten in der Stadt Orchakiv in der ukrainischen Region Mykolaiv durchgeführt wurde. Moskau sagte, London sei an der Ausbildung, Vorbereitung und Ausführung von Plänen gegen die russische Infrastruktur und die russische Flotte im Schwarzen Meer in der Nähe der Krim beteiligt gewesen. Großbritannien wurde auch vorgeworfen, an den terroristischen Bombenanschlägen im letzten Monat beteiligt gewesen zu sein, die auf die strategisch wichtige Krimbrücke abzielten, die Russland mit der Krim verbindet. Ebenfalls im vergangenen Monat beschuldigte Moskau London, den Toranschlag inszeniert zu haben, der die Nord Stream 2 Pipeline beschädigte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8, Mashhad 13, Isfahan 7, Shiraz 12, und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie nun ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Schon sind wir im November angekommen, liebe Hörerfreunde. Am letzten Sonntag hat es nicht geklappt mit einer neuen Sendung. Aber nachdem wir ja keine Kurzwellenausstrahlung mehr haben, ist der letzte Sonntag im Oktober nicht mehr so wichtig, weil die Frequenzumstellung ja für uns ohne Kurzwelle keine Bedeutung mehr hat. Wir hoffen, Sie konnten dafür die wiedergewonnene Stunde der Zeitumstellung gut nutzen. Ob es im nächsten Jahr wieder eine Zeitumstellung geben wird, steht zumindest bei uns hier in den Sternen. In Deutschland soll ja eine Mehrheit für eine ständige Sommerzeit sein. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir werden es wahrscheinlich erleben. Dass es noch Leute gibt, die sich melden, weil sie uns vermissen, das hatten wir gar nicht erwartet, noch zu erleben. Wer uns vermisst und wen wir vermissen, das erfahren Sie heute, wenn Sie überhaupt per Internet oder Satellit dabei sind. Hier ist zunächst nun die Mail, die uns vor kurzem erreicht hat. Liebe Redaktion von Radio Tehran International, ich möchte hiermit kurz mein Bedauern mitteilen, dass Sie seit längerem nicht mehr auf Kurzwelle senden. Ich vermisse Ihre Sendungen. Liebe Grüße, Daniel Wege. Wie schon gesagt, freuen wir uns, dass uns jemand vermisst und uns das auch mitteilt. Über Herrn Daniel Wege konnten wir nicht viel herausfinden, zumindest nicht in unseren Aufzeichnungen. Im Internet gab es einen Artikel von September 2019. Burgwedel. Amateurfunker treffen sich an der Bockwindmühle. In dem Artikel heißt es, bereits zum dritten Mal in 5 Minuten versucht Daniel Wege, Kontakt zu anderen Amateurfunkern in Europa aufzunehmen. Aber es herrscht Stille im 80 Meter Frequenzbereich der Kurzwelle. Damit könnte der Daniel Wege gemeint sein, der uns geschrieben hat. Auf unsere Antwortmail hat er sich jedoch noch nicht gemeldet. Vielleicht kommt ja noch eine Reaktion von ihm. Wir werden Sie, liebe Hörerfreunde, darüber informieren. Zum Stichwort vermissen haben wir natürlich noch etwas mehr zu sagen, denn seit Monaten vermissen wir unseren Stammhörer Helmut Matt. Die Abschaltung der Kurzwelle dürfte aber nicht der Grund dafür sein, weil er uns ja problemlos auch vorher und nachher über Satellit empfangen hat. Wir wollten das Vermissen heute mal erwähnen, weil er heute Geburtstag hat. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass er uns heute hört, senden wir die allerherzlichsten Glück- und Segenswünsche in den Breisgau. Wir hoffen, dass es Herrn Matt gut geht und wünschen ihm und seiner Frau Linda alles Gute und vor allem Gesundheit. Im Februar diesen Jahres ist übrigens schon das neueste Buch von Helmut Matt erschienen. Der Titel lautet »Die Sprache des Vierten Reichs – Wie Menschen die Sprache und Sprache die Menschen verändert«. Auf der Internetseite von BOD, Books on Demand, heißt es in der Einleitung des Autors: »Die Sprache des Vierten Reichs«. Der Titel des Buchs klingt nach einer Provokation und soll es auch. Inspiriert wurde ich dazu durch das Buch LTI, Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten Reichs, das der jüdische Romanist Viktor Klemperer nach dem Ende der NS-Zeit zusammenstellte. Ebenso wie Klemperer das in seiner Zeit getan hat, habe ich in der Zeit nach Ausrufung der Corona-Pandemie durch die Regierungen der unterschiedlichsten Länder angefangen, Begriffe zu sammeln und aufzuschreiben. Einige Worte musste ich nachschlagen, andere wurden im Laufe der Zeit verständlich, einige waren selbsterklärend. Auslöser für die Sammlung war für mich der Ausdruck »neue Normalität«, den ich schon sehr bald nach Ausrufung der Corona-Pandemie in den unterschiedlichsten Medien hörte. Das war und ist ein Begriff, der den Menschen deutlich machen sollte und soll, dass die Zeit und die Welt eine Zäsur gemacht haben und dass nun eine neue Epoche angebrochen ist. Dies war ein Auszug aus der Einleitung zum Buch. Wer von Ihnen, liebe Hörerfreunde, neugierig geworden ist, was Helmut Matt noch so zum Thema Corona-Pandemie zu sagen hat und wie diese die Sprache und die Menschen veränderte und verändert, dem ist die Möglichkeit gegeben, das Buch für knapp 10 Euro zu erwerben. Die nächste Mail, die uns vorliegt, kommt aus Kassel von unserem Freund Stefan Lipsius. Vor 14 Tagen hatten wir ja seine Postkarte aus dem Kosovo in den Händen. Heute nun eine weitere Mail von ihm. Sehr geehrte Redaktion, am 13.10.2022 hatte ich Ihnen schon eine Nachricht auf WhatsApp geschrieben, die aber bislang bei mir nicht als zugestellt bzw. gelesen markiert worden ist. Daher noch einmal auf diesem Wege herzlichen Dank für Ihre Mail vom 11.10.2022. Ich hatte damals auch schon gesehen, dass meine ursprüngliche Mail in Ihrer Hörerpostsendung vom 9.10.2022 erwähnt und zitiert wurde. Selbstverständlich verfolge ich weiterhin mit Sorge die aktuellen Entwicklungen im Iran, über die ja auch bei uns in den bundesdeutschen Medien ausführlich berichtet wird. Letztendlich führt an einer Verständigung und an einem Dialog zwischen der Regierung und den Protestierenden kein Weg vorbei, zumal mit einer weiteren Zuspitzung der Situation niemandem gedient ist. Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer deutschsprachigen Redaktion in Teheran geht es weiterhin gut und Sie sind von den Unruhen und Entwicklungen nicht direkt betroffen. Mit herzlichen Grüßen aus Kassel, Stefan Lipsius. Vielen Dank, lieber Herr Lipsius. Ihre Sorgen sind berechtigt und wir stehen an Ihrer Seite. Wir hoffen und wünschen genau wie Sie und viele andere, dass sich eine weitere Zuspitzung der Situation vermeiden lässt und die Differenzen durch Dialog und Gespräch gelöst werden. Beste Wünsche und ein herzliches Dankeschön senden wir nach Kassel. Machen wir zunächst unsere musikalische Pause. Alireza Assor singt das Lied Buye Barun, zu Deutsch etwa der Duft des Regens.
Thank you. این هوا را تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم، ابری ترین هوا را تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو
Heute können wir uns auch wieder für Empfangsberichte bedanken. Unsere liebe Martina Pohl hat uns 4 neue Empfangsberichte vom 18., 19., 20. und 25. Oktober 2022 zugeschickt. Mit besten Dank grüßen wir nach Überlingen. Am 1. November sind ebenso die Oktoberberichte von Stammhörer Hessenbruch eingetroffen. Diesen fügte er folgende Zeilen bei. Guten Morgen, liebes IRIB-Team. Gerne schicke ich Ihnen die Oktoberauflistung. Hoffe, dass es Ihnen allen gut geht. Die Nachrichtenbilder sind erschreckend. Es gibt kaum ein Land, das inneren und äußeren Frieden hat. Man weiß nicht genau, wie lange der Mensch diesen Globus, den blauen Planeten, besetzt hat und hält. Aber klar ist, dass der Mensch in dieser Zeit nicht so viel geschafft hat, was ihm und den Mitlebewesen nutzt. Hunger, Krankheit und Tod scheinen unbesiegbar. Epidemien und Pandemien grassieren und fordern Opfer. Kriege und Unruhen geben den Rest. Da gibt es noch viel zu tun für den Menschen. Denke, dass uns aber die Zeit wegläuft. Hier ziehen dunkle Regenwolken auf, schwarz und bedrohlich. Aber so hat es auch der Wetterbericht angesagt. Im Garten ist es grün und bunt. Durch das warme Wetter blüht alles wieder auf. Man hat sich daran gewohnt, dass IRIB nur noch über Internet sendet. Wer sich mit dem Iran und IRIB verbunden fühlt, der nimmt das gerne in Kauf. Es ist ja auch kein Problem, über Pars Today oder WWDXC die Sendungen zu hören. Oder doch? Denn mancher bekannte Hörerfreund ist nicht mehr im Hörerbriefkasten zu finden – Schade eigentlich. Ihnen aber alles Gute und bis bald. Tschüss, Ihr Heinz-Günther Hessenbruch. Auch Herr Hessenbruch, dem wir für seine Treue trotz aller Umstände danken, hat die Themen des Tages in seinen Zeilen aufgegriffen. Sorgen machen wir uns alle um die aktuellen Zustände in der Welt. Und er vermisst auch so manchen Hörerfreund in unseren Sendungen. Wie schon gesagt, sind wir da auch auf einer Linie. Vielleicht liegt es ja auch nicht an so manchem Hörerfreund, dass wir ihn vermissen, sondern an der Post. Diesbezüglich schrieb Michael Lindner aus Gera neulich: Schaut euch das mal an, da muss man doch tatsächlich um die schönen Luftpostbriefe Angst haben, oder? Ja, Postschwund habe ich auch schon festgestellt. Ist dann immer schade um das Porto und die aufgewendete Zeit. Aber was will man machen? Beste Grüße, Michael. Mit seinen Zeilen bezieht sich Herr Lindner auf einen Artikel aus der Presse vom 2. Oktober, den er uns per Post zugeschickt hat. Darin heißt es: Briefe verspätet oder verloren, Beschwerdewelle überrollt Post. Es ist frustrierend, wenn ein Brief entweder verspätet oder gar nicht ankommt. Immer mehr Deutsche ärgern sich darüber. Allein im September gehen knapp 5000 Postbeschwerden an die Bundesnetzagentur. Auch aus der Politik kommt inzwischen Kritik. Milliarden an Briefen werden jedes Jahr an Deutschlands Verbraucher verschickt. Wenn diese verspätet oder gar nicht ankommen, ist das frustrierend. Dem Ärger machen sich viele Menschen bei der Bundesnetzagentur Luft. Im September seien knapp 5000 Postbeschwerden eingegangen, teilte die Bonner Behörde auf Anfrage mit. Damit seien es im dritten Quartal insgesamt rund 11.500 gewesen. Die Zahl ist ungewöhnlich hoch, wie ein Vergleich mit früheren, längeren Zeiträumen zeigt. Im ersten Halbjahr 2022 waren es rund 8.900 Beschwerden und im gesamten Vorjahr 15.100. Bei den Beschwerden in diesem Sommer ging es in den allermeisten Fällen um Briefe und nur in eher wenigen Fällen um Pakete. Der Missstand war aus Sicht der Bundesnetzagentur so eklatant, dass die Behörde im September 12 Prüfungen einleitete. Diese betrafen alle den Briefbereich und keine den Paketbereich. Im August hatte die Bundesnetzagentur bereits 14 solcher Prüfungen eingeleitet, 13 zu Briefen und eine zu Paketen. Die Beschwerdemöglichkeit der Verbraucher bezieht sich auf die ganze Post- und Paketbranche im Inland. Mit der Kritik kann also nicht nur die Deutsche Post gemeint sein, sondern auch deren Wettbewerber. Da es in diesem Sommer aber hauptsächlich um Briefe ging und nicht um Pakete, liegt nahe, dass sich die allermeisten Beschwerden gegen die Deutsche Post richten. Der gelbe Riese hat im deutschen Briefsegment einen Marktanteil von ca. 85%. Mitte September hatte der Bonner Konzern von Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung in den Sommermonaten Juli und August gesprochen und dies mit einem Corona-bedingt hohen Krankenstand und mit dem Fachkräftemangel begründet. Eine Firmensprecherin sagte damals, dass die betriebliche Lage inzwischen wieder stabil sei. Die nun vorliegenden Septemberzahlen lassen aber die Vermutung zu, dass die Probleme bei der Briefbeförderung noch immer nicht behoben sind. Zu dem September-Beschwerdelevel, das wesentlich höher ist als im Juli und August, wollte sich die Post auf Anfrage nicht äußern. Etwa 1 Milliarde Briefsendungen werden jeden Monat in Deutschland verschickt. Setzt man diese Menge ins Verhältnis zu den aktuellen Beschwerden, so ist deren Zahl verschwindend gering. Die deutliche Zunahme kann aber durchaus als Indikator verstanden werden, dass etwas im Argen liegt. Zumal sich vermutlich nur ein kleiner Teil von den Menschen, die sehr lange oder sogar vergeblich auf einen Brief warten, die Mühe macht, sich bei der Bundesnetzagentur zu melden. Das waren einige Abschnitte aus dem Artikel, den uns Herr Lindner zugeschickt hat, und wir bedanken uns bei ihm dafür. Ob Briefe an uns bei der verloren gegangenen Post dabei waren, ist eine Frage, die wohl weiterhin unbeantwortet bleiben wird. Heute bedanken wir uns abschließend nochmals bei den Absendern der eingegangenen Mails und verbleiben mit besten Grüßen und Wünschen. Bis zum nächsten Mal, wie immer auch mit einem herzlichen Chodah Hafiz. Gott schätze sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein Sonderbeitrag zu Ehren von Märtyrer Soleimani. Gute Unterhaltung. Die Bedeutung der Marine für die nationale Sicherheit und Macht der Islamischen Republik Iran als ein Land, das an seinen nördlichen und südlichen Grenzen über lange Küsten verfügt und andererseits im geostrategischen Bereich des Persischen Golfes liegt, ist unbestreitbar. In Anbetracht dessen und der Tatsache, dass Iran seit mehreren Jahrzehnten Waffenembargos unterliegt, wird deshalb die Aufmerksamkeit auf die inländischen Fähigkeiten zur Versorgung von Kriegsschiffen und Schiffsausrüstung in den Vordergrund der autarken Dschihad-Aktivitäten der Marine der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, IRGC, und der iranischen Schiffsindustrie gestellt. NDSA-Innovationen. Die Marine der Revolutionsgarden der Islamischen Revolution, NDSA, die in der Mitte des auferlegten Kriegs 1980 bis 1988 gebildet wurde, wurde nach der heiligen Verteidigung durch den Einsatz moderner Technologie der Welt in die Lage versetzt, die von ihr benötigten Kampf- und Logistikschiffe und andere Ausrüstung lokal und autark nach und nach herzustellen. Die Marine der Revolutionsgarden setzt seit der heiligen Verteidigung schon lange auf ihre Speedboote im Bereich der Navigation, das heißt eine Reihe kleiner und schneller Schiffe, die je nach Art der Mission mit Minen, Torpedos, Raketen oder Raketenwerfern ausgestattet sind und die Seegrenzen des Landes in Gebieten wie dem Persischen Golf abdecken. In den letzten Jahren gab es allerdings eine wichtige Änderung in der Konstruktion von Hochgeschwindigkeitsschiffen im IRGC, das heißt der Versuch, Doppelhüllenschiffe, Katamarane, zu entwerfen und zu bauen. Ein Katamaran oder Zweirumpfboot ist ein Boot oder Schiff mit zwei Rümpfen, die fest, zum Beispiel durch ein Tragdeck, miteinander verbunden sind. Im Gegensatz zu Einrumpfschiffen zeichnen Katamarane sich dadurch aus, dass sie sehr breit sind und damit sehr stabil auf dem Wasser liegen. Da Katamarane keinen Kiel haben und formstabil sind, haben die Boote ein relativ geringes Gewicht. Daher sind Katamarane häufig sehr schnelle Boote, die mit Gleitrümpfen ausgestattet werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Art von Design ist die Fähigkeit, in sehr flachem Wasser zu navigieren, vielleicht 2 Meter oder weniger. Der erste Schritt in diesem Bereich wurde mit dem Bau des Shahid-Nazeri-Schiffs gemacht und der nächste Schritt wurde nun mit der Enthüllung und dem Ins-Ankern-Gehen des Shahid-Soleimani-Kriegsschiffs verwirklicht. Konteradmiral Aridezor Tangsiri, Kommandeur der Seestreitkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarde, NDSA, erklärte im August 1401 am Rande des Malik Ashtar-Festivals des IRGC, dass die IRGC-Marine in den letzten 3 Jahren 8 Zugänge zu IRGC-Marine hatte, die im Allgemeinen aus der inländischen Ausrüstung hergestellt wurden. Er sagte dazu weiter: Eine der Ehren der IRGC-Marine ist, dass sie inländische Vorprodukte und Ersatzteile verwendet, und in dieser Hinsicht wurde das Shahid-Soleimani-Schiff mit einem Stealth-Tintenkörper gebaut. In dieser Hinsicht wurde das Kriegsschiff von Shahid-Soleimani mit einer Antiradar-Tintenkörper gebaut. Die iranischen Revolutionsgarden haben zum Wochenanfang in Bandar Abbas ihren neuen Hubschrauberträger offiziell in Dienst gestellt und mit dem Namen des im Januar 2020 bei einem amerikanischen Drohnenangriff ermordeten Kommandeurs der Großbrigaden der Revolutionsgarden Generalmajor Rassem Soleimani versehen. Diese Kategorie bzw. Klasse wird lokal in Bushehr und gleichzeitig in Rejm und Bandar Abbas entworfen und gebaut. In Bezug auf das Kriegsschiff von Shahid Soleimani sagte er, dass dies ein einzigartiges Speedboot mit einem völlig neuen Rumpf namens Inkert sei. Das Speedboot von Shahid Soleimani ist eigentlich ein Inkert-Katamaran, das heißt ein Katamaran-Kriegsschiff mit einer Truhe. Merkmale. Der vollständig in nationaler Regie konzipierte Katamaran rangiert iranischerseits als Fregatte FS-313-01, obwohl mit gerade mal bootstypischen 50 bis 60 Metern Länge, geschätzt recht kompakt in den Ausmaßen. Mit 4 im Iran gefertigten Antriebsaggregaten für hohe oder auch lange Fahrten gut motorisiert. Was die Bewaffnung angeht, so ist auf der Shahid Soleimani außer großen Artillerie-Kalibern alles vorhanden, was man braucht, um sich Respekt zu verschaffen. 6 Seeziel-FK, 6 Landzielmarsch-FK und mehrere Flugabwehr-FK im Vertikalstartern. Dazu 4 automatische 20mm MG und eine halbautomatische 30mm Kanone, optisch gesteuert. Dazu 2 Chef Flare Starter und ein großzügiges Hubschrauber-Landedeck, Helo und Drohnen, darunter über das Heck aussetzbare Speedboote. Mit seinen Flugabwehrmöglichkeiten kann dieses Patrol Combat Vehicle den iranischen Speedbooten den Schutzschirm bieten, der ihnen bisher fehlte. Maßgeschneidert für Randmeeroperationen. Das Kriegsschiff Shahid Soleimani ist mit den modernsten Erkennungs-, Radarabfang-, Telekommunikations- und elektronischen Kriegsführungssystemen auf dem Gebiet der Aufklärung und Identifizierung und Überwachung von Zielen und des Oberflächen-, Untergrund- und Luftverkehrs ausgestattet. Dieses Schiff ist mit dem ersten kombinierten Startsystem von Boden-Boden-Kurz- und Mittelstreckenraketen mit dem Vorteil eines Operationsraums ausgestattet, der auf nativer Software für die integrierte Verwaltung der Kampfszene mit der Fähigkeit basiert, die Art des Ziels oder Bedrohung zu erkennen und sie offensiven und defensiven Systemen zuzuweisen. Das Shahid Soleimani-Schiff ist das erste iranische Militärschiff, das mit einem vertikalen Start sowie Luftverteidigungssystemen für kurze und mittlere Reichweite ausgestattet ist. Angetrieben von 4 leistungsstarken Motoren aus eigener Produktion kann das Schiff auch unter ungünstigen klimatischen Bedingungen segeln und ist mit einem sehr geringen Wenderadius sehr manövrierfähig. Es ist auch mit modernen Systemen für Oberflächen-, Untergrund- und Luftverfolgung und Überwachung, Zielerkennung, Signalaufklärung, Telekommunikation und elektronische Kriegsführung ausgestattet. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.